kommt und nicht wisst, wohin, setzt euch gerne auf die linke Seite. Und wir werden jetzt langsam mal anfangen mit Christoph Bublitz. Er ist ein Forscher auf der Universität von Hamburg und besonders mit besonderem Fokus auf die Interaktion zwischen Computer und Gehirn und künstliche Intelligenz und all dem ganzen fancy Kram. Und ich glaube, sein Fokus ist mehr auf den ethischen und philosophischen Fragen und wie gehen wir damit um und damit, ob wir eventuell alle Cyborgs sind. Und er ist ein rechtlicher Gelehrter, ein Ermittler und hat in diversen internationalen Forschungsteams mitgearbeitet, mit einem großen Fokus auf hybride Mentalitäten, was auch immer das jetzt genau heißen mag. Es geht um die ethischen und rechtlichen, philosophischen Aspekte vom Gehirn-Computer-Interface. Bühne frei für Christoph Bublitz. Ja, vielen Dank. Willkommen. Also zum Ende dieser Konferenz würde ich gerne euch mitnehmen auf eine kleine Reise in die Zukunft. Und die Zukunft von Mensch-Computer-Interaktion, der Vermischung von Interaktion von, wo das zusammentrifft, an der Gehirn-Computer-Schnittstelle. Ich werde das innerhalb von 4 Schritten machen. Wir beginnen damit, was ist eine BCI, eine Gehirn-Computer-Schnittstelle? Was ist es, was ist es nicht? Was könnte besonders daran sein? Was für interessante philosophische Fragen ploppen dabei auf? Und was könnte damit schiefgehen? Und was werden wir damit anfangen? Es geht da auch viel um internationale Diskussionen und ethische Fragen. Und bevor wir anfangen, ich habe selber jetzt von meiner Seite aus keine großartigen persönlichen Interessenskonflikte. Kurzer Disclaimer. So, das Konzept von Gehirn-Computer-Schnittstellen, wie benutzt ihr einen Computer? Und die Antwort ist, wir benutzen sie üblicherweise über unseren Körper. Wir tippen, wir benutzen den Cursor, die Maus, wir reden, aber die ganzen Uploads und Inputs in den Computer werden hauptsächlich über unseren physischen Körper, über unsere physische Existenz ausgeführt, über unsere Körper. Und andersrum ist es anders. Die ganzen Informationen, die vom Computer an uns übertragen werden, die werden über unsere Sinne übertragen. Wir sehen das, wir hören das und alle diese Arten von Dinge. Die Input und Output, also Input in den Computer und in uns, wird über unseren Körper übertragen. Und diese beiden Kanäle, diese Input- und Output-Kanäle, die sind begrenzt. Und ihr wisst das vielleicht, manchmal denkt ihr vielleicht schneller, als ihr schreiben könnt. Und dann denkt ihr, das überschneidet sich und das funktioniert nicht so richtig. Und außerdem, die Art von Input, die ihr auffassen und verarbeiten könnt, ist halt limitiert. Und ihr könnt von zum Beispiel hier auf dieser super interessanten Konferenz, da merkt ihr vielleicht auch, dass eure Input-Schnittstelle so ein bisschen überfordert ist. Und ihr bekommt manchmal Input und Output und vom Computer und so agieren wir miteinander, Computer und Mensch. Und eine alte Idee war natürlich, okay, lass den Körper überwinden und lass den Computer viel näher an unser zentrales Nervensystem und an unser Gehirn anschließen. Und das ist eine Idee, die in der Literatur bereits in den 70ern regelmäßig aufgegriffen wurde. Und die Frage ist nun, wie machen wir das? Eine Art, das zu tun, ein Konzept davon, wie man das tun kann, ist die elektrischen Signale, die unser Gehirn zum Verarbeiten verwendet. Unser Gehirn ist ein physikalisches Organ, es hat verschiedene Features und elektrische Signale kann es halt damit verarbeiten und es verarbeitet es letztlich über elektrische Signale. Und wie können wir diese Signale ansprechen? Und Geräte, die halt diese Art Signale aufzeichnen können, die wurden schon vor über 100 Jahren entwickelt in Deutschland von Hans Berger. Und er hat da herausgefunden, wenn er Elektroden auf dem Schädel befestigt, dann können die Gehirnwellen messen. Und das ist heutzutage ein völlig banales Ding, was auch eine absolute Standardbehandlung in der Medizin ist. Und das ist jetzt nichts besonders Neues oder Spektakuläres. Aber die Signale auf der Oberfläche des Schädels, die sind natürlich nicht besonders gut. Da ist natürlich Rauschen dabei und die Übertragung ist nicht so gut. Wir können damit nicht ganz so viel anfangen mit diesen Signalen. Also ist natürlich die Idee, dass wir in das Gehirn gehen, also unter den Schädel gehen und implantieren zum Beispiel Elektroden ins Gehirn. Und das ist ebenfalls eine ältere Idee und ja, das wurde schon in den 90ern wurde da ein bisschen dran erforscht und ihr seht da zum Beispiel dieses typische Gerät unten, das hat vielleicht 100 Elektroden und die können unter die Schädelplatte implantiert werden. Und ja, könnt ihr euch vielleicht fragen, warum würde jemand das tun wollen? Aber na gut, wenn ich zum Beispiel nicht schnell genug tippen kann, dann ist das ein Luxusproblem. Aber es gibt viele Menschen, die haben Probleme, ihren Körper zu benutzen, weil sie zum Beispiel gelähmt sind. Und die Idee war natürlich, für Menschen, die diese Probleme haben, die auch Probleme damit haben, ihren Körper zu verwenden, um den Computer zu verwenden. Und auf der rechten Seite, also auf der linken Seite, seht ihr Ian Burkhardt, der ja da auch Schwierigkeiten hatte. Und er war einer der ersten Menschen, die diese Art Implantat erhalten hat. Er war gelähmt und ihr seht halt die Kabel, die oben aus seinem Gehirn kommen, hier oben auf seinem Kopf. Und sie werden mit dem Computer verdrahtet und dann kann er damit welche immer Art von Technologie er kontrollieren möchte, damit ansprechen. Und es gibt halt Menschen, die können mit ihm kommunizieren und auf diese Art und Weise kann der Computer zum Beispiel auch einen Teil seines Arms kontrollieren, sodass er dadurch in der Lage ist, diesen zu bewegen, was normalerweise nicht möglich gewesen wäre. Der Computer kann dadurch sogar seinen Körper kontrollieren. Also das ist das, wo diese Art Technologie derzeit verwendet wird, für Rehabilitationszwecke, für Menschen, die Einschränkungen haben, damit sie damit sich bewegen oder kommunizieren können. Also das dazu zur Einrichtung, Signale vom Computer in irgendeine Art von Output zu übertragen. Und es gibt natürlich auch die andere Richtung. Wir können auch elektrische Signale verwenden als Input für das Gehirn. Und das ist wird oft über das eine ist Lesen des Gehirns und jetzt sind wir halt dabei, in das Gehirn reinzuschreiben. Also wir nehmen Elektrizität und leiten die in verschiedene Gehirnareale und wenn Leute hier, die sich mit Informatik beschäftigen, da vielleicht das anders sehen, das ist jetzt nicht etwas, wo ihr Code im Gehirn implantiert, sondern wir wissen viel darüber, wie das Gehirn funktioniert, aber wir haben bisher noch nicht den Code des Gehirns gecrackt. Wir verstehen die Softwaresprache des Gehirns nicht. Das ist etwas, was wir bisher noch nicht rausgefunden haben. Also was wir damit meinen, mit ins Gehirn schreiben in diesem Zusammenhang, ist viel einfacher. Es geht einfach nur darum, kleine elektrische Inputs in verschiedene Teile des Gehirns zu geben und dann rauszufinden, welche Effekte das haben könnte. Und um euch ein kleines Beispiel zu geben, also das ist jetzt wirklich State of the Art, das ist die aktuell neueste Technologie, die im Moment getestet wird, experimentell, also ein Gerät, das diese beiden Elemente miteinander kombiniert und das ist ein Closed Loop Interface und die Idee dahinter ist, ihr habt Elektroden, die irgendwas vom Gehirn auslesen, was in irgendeiner Form zur Stimmung oder den Emotionen einer Person verknüpft ist. Und wenn diese Art Emotion zu tief runter sinkt, dann haben wir einen Stimulator und dieser drückt ein paar Knöpfe und reguliert das wieder so ein bisschen. Und dann haben wir so eine Art Regulierungssystem für effektive Emotionsstörungen. Und das ist halt ein Konzept, was eine Weile schon verwendet und an Menschen getestet wird. Aber das ist derzeit die Cutting-Edge-Technologie im medizinischen Bereich. Und auf eine gewisse Weise ist es interessant, besonders wenn ihr darüber nachdenkt, dass die Regulierung, wie viel Stimulation ihr wann erhalten solltet, von einem Computer entschieden wird. Und das wird heutzutage alles natürlich von maschinenlernenden Algorithmen gemacht. Das ist natürlich eine Art von Grund, warum dieses Feld in den letzten Jahren so eine enorme Entwicklung, Fortschritt erhalten hat, weil das sich da maschinenlernende Algorithmen da einen großen Teil der Entwicklung vorantreiben können. Und wir können da ein bisschen auch.
Ja, wenn ihr Gehirnsignale lest, dann gibt es halt einfach so Maschinenalgorithmen, die lesen das, verändern das ein bisschen und das ist ein geschlossener Kreis. Und generieren dann so den Input für die Person. Und in diesem System, wo dann die Emotionen der Person zumindest teilweise von einem KI-System reguliert sind. Also so viel, habt ihr vielleicht so ein Grundverständnis davon, worum es geht. Aber diese ganzen Beispiele, die ich gegeben habe, soweit, da geht es alles um medizinische Sachen. Und natürlich ist die Idee, wieso sollten wir das nur für Medizin benutzen, wenn wir es auch für nicht-medizinische Sachen benutzen können? Einfach so Nutzergründe. Es gibt eine breite Reichweite von Sachen, die man machen kann. Das Militär kann damit was machen. Man kann damit Game oder andere nicht-medizinische Anwendungsfälle. Und natürlich wollen Firmen sowas hier. Sie wollen, hey, lass uns das Keyboard, die Tastatur loswerden. Wir machen einfach alles mit Facebook, mit dem Gehirn-Computer-Interface-Schnittstelle. Sie haben dieses Produkt angefangen, aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Das hat also schon wieder aufgehört, weil sie auch wieder das Gehirn-Problem hatten. Wenn man Elektroden außen ans Gehirn, an den Schädel anbringt, dann funktioniert es einfach nicht so richtig. Und die Technologie ist halt aber da, aber sie haben noch nicht so richtig einen guten Weg gefunden, um das arbeiten zu kriegen und sich ja noch nicht so die richtige Killer-App dafür entwickelt. Wenn ihr also das Signal nicht vom Schädel kriegen kann, dann kann man es vielleicht, was für ein Verbraucher möchte das denn implantiert haben? Niemand. Also, aber natürlich, so wie diese Geschichten immer gehen, gibt es einfach neue Startups, die jetzt kommen, mit dem Ziel, genau das zu machen, diese Technologie für nicht-medizinische Gründe zu implantieren. Eine Firma ist nehme ich als Beispiel, weil sie da sehr ambitioniert ist und auch sehr offen darüber ist. Ihre Mission ist, eine Hirnschnittstelle zu schaffen, die Autonomie für Menschen wiederherstellt, deren medizinische Bedürfnisse nicht getroffen sind. Und wir werden das allen geben und morgen dann das menschliche Potenzial entfesseln. Und das ist die Mission. Die Geschäftsidee ist sowas wie, erst machen wir es mit Menschen, mit Patienten, dann mit normalen, gesunden Leuten. Die sehen dann, wie gut das funktioniert. Und dann wollen die das auch. Und dann zum Beispiel fürs Gaming ist es sehr wichtig, wie schnell du dich bewegen kannst, wie schnell du den Cursor bewegen kannst. Und wenn die PatientInnen gelähmt sind und die dann einfach besser spielen als normale GamerInnen, dann wollen die Menschen das. Das ist eins von ihren Geschäftsmodellen. Und sie haben auch eine coole Erfindung gemacht. Das ist der Chip, den sie erfunden haben. Das nennen sie den Link, die Verbindung. Also die Verbindung zwischen dir, dem Gehirn und der Computerwelt. Es ist sehr klein. Und es hat diese sehr dünnen Fäden. Ein Zehntel eines Haars dick. Und da haben wir 1000 Elektroden. Die sind so klein, die kannst du mit dem Auge nicht sehen. Aber eins davon hat 1000 Elektroden, das ist ziemlich weit entwickelt. Der Link, die Verbindung, das haben sie implantiert. Das ist Pager, das ist ein Affe, wie ihr seht. Der spielt Pong. Das gefällt euch vielleicht. Da spielt der Pong nur mit seinen Gedanken. Was er mit seinen Händen macht, er kriegt da Zucker aus diesem Rohr als Belohnung. Und er bewegt die Cursor mit links und rechts. durch seine Gedanken. Und er hat zwei von diesen Chips implantiert auf der linken und rechten Seite seines Gehirns. Und das kam in den Medien rundherum vor ein paar Jahren. Und sie haben seitdem mehr Fortschritt erzielt. Und das hätte ich vielleicht früher sagen sollen, etwas zu implantieren ins Gehirn ist nicht so einfach. Das ist sehr komplex, komplexe medizinische Prozedur. Auch die Gehirnchirurgen sind schon selten. Da darf keine Entzündung geben, da gibt es viele Probleme. Also außerhalb einer sehr kontrollierten klinischen System, da müsst ihr was machen, sonst würden Gehirnchirurgen das nicht einfach so implantieren, aus Spaß. Also haben sie was neue Ideen, um diese Sachen zu implantieren, und das da oben seht ihr, wie das funktioniert. Ihr schneidet ein kleines Teil aus dem Schädel ein und tut den Chip da drauf, und der Schädel ersetzt da den Schädel, und die Haut kann da wieder drüber wachsen, und du siehst es von außen nicht. Und mit Pager, dem Affen, den ihr gesehen habt, ihr seht da keine Beulen oder sowas auf seinem Kopf. Und die Daten werden drahtlos übertragen, und das Gerät wird auch induktiv geladen, da sind also auch keine Kabel oder so. Von außen sieht man das also nicht. Und außerdem braucht es auch einen Weg, um das zu implementieren. Da haben sie dann eine sehr alte Technologie genommen, die Nähmaschine. Und sie bauen einen Roboter, der diese Fäden reinnähen kann, wie eine Nähmaschine, in dein Gehirn. Und das ist die Innovation, dieses modulierende Gummi, das diese Idee moduliert, verändert. Und das ist jetzt die Nadel, die die Fäden in das Gehirn implantiert. Das ist nur das Modell eines Gehirns. Da ist kein Blut, keine Sorge. So funktioniert es. Hier ist die Nadel und injiziert diese Fäden. Es ist eigentlich auch sehr, sehr schnell. Das sind 1000 Elektroden in einer halben Stunde ungefähr. Das ist ziemlich viel. Du brauchst immer noch ziemlich viel umgebende Chirurgie, aber so kann man es ein bisschen automatisieren. Also es ist immer noch sehr komplex. Also du nimmst ein 3D-Modell eines Gehirns vor dem Brainscan, und dann werden die ganzen Arterien und Blutgefäße aufgenommen, damit du da nicht durchstichst. Das ist also nicht so leicht, wie es scheint. Und das ist also eine sehr neue Erfindung. Okay, wenn ihr denkt, das ist ein bisschen gruselig, diese Nähmaschine da zu haben, die direkt 1000 Elektroden ins Gehirn näht, das ist ein bisschen gruselig, ja, glaube ich auch. Und dann wirst du sehr erfreut sein zu hören, dass die Person, die dahinter steht, diese Person ist, und dann werden eure Befürchtungen vielleicht verschwinden. Elon Musk hat diese Firma gegründet in 2016, und er finanziert das, und er hat ungefähr eine halbe Milliarde Kapital da reingebracht. Er hat sich das, ich weiß nicht, ob er sich das ausgedacht hat, aber das ist eine Firma, die diese Dinge tut. Und du musst dir keine Sorgen machen, wenn ihr ihn fragt, warum macht ihr das? Und er sagt, er hat sehr gute Motive. Es ist natürlich, um die Menschheit zu retten, weil die KI kommt. Und dann denken wir so langsam, sagen die KI und übernimmt alles. Also wenn wir mit der AI mitnehmen wollen, mit der KI, dann müssen wir uns auch updaten. Und das ist seine Art und Weise, das zu tun. Also es ist alles in eurem Interesse. Diese Idee, die Welt durch Technologie zu retten, ist natürlich auch sehr häufig, passiert oft in diesem techno-libertären Silicon Valley Crowd. Das sehen wir dann auch hier. Aber das ist ein bisschen ambivalenter, denn um zu sagen, was Neuralink macht, sie sagen, wir wollen digitale Freiheit herstellen. Und das ist natürlich was, dass dieser Kongress, natürlich, das wollen wir sehr, wir wollen diese digitale Freiheiten haben. Also Neuralink arbeitet also in den gleichen Sachen, also wow. Das ist natürlich ein anderes Verständnis von Freiheit. Worüber Sie reden, ist die Freiheit, diese digitale Technologie zu nutzen und diese Leute dazu zu bringen, Sachen zu nutzen. Und ein bisschen auf etwas tieferen Ebene ist das ein bisschen anders als die Freiheit von Regierungsüberwachung und so. Es gibt also ein bisschen Überlappung, aber es ist auch ambivalent. Und um darüber auch mal rüber zu sprechen, es ist schwierig, euch diesen spektakulären Zeug zu erklären, ohne in diesen Neuro-Hype reinzufallen. So mit allen neuen Technologien gibt es ein bisschen einen Hype, und das will ich jetzt einmal explizit sagen. Also es gibt einen Hype-Cycle, also so einen Hype-Kreislauf, und manche Leute sagen, mit dieser Technologie sind wir jetzt auf der Höhe der Erwartungen, und diese Erwartungen sind etwas aufgeblasen. Was bald passieren wird, ist, dass wir da runterfallen und in den Tal der Desillusion fallen. Und das könnte passieren. Das wäre jetzt auch nicht atypisch, wenn das passiert. Und ich muss sagen, das sind jetzt nicht irgendwelche verrückten Wissenschaftler, das ist sehr regulierte klinische Studien in den USA unter der FDA. Unter der FDA musste die Neuralink mehrmals ihre Studiendesigns reinbringen. Das wurde also streng kontrolliert. Und das ist alles auf der Oberfläche des Gehirns. Die interessanten Funktionen sind halt sehr viel tiefer gelegen, und das ist natürlich ein bisschen schwieriger macht, noch schwieriger macht. Und ich möchte auch nicht, dass ihr jetzt geht, oh geil, diese Schnittstellen sagt, das ist alles Sci-Fi, das ist auch nicht so. Elon Musk gehört zu den neuen Kids, okay, aber es gibt viele, die dazu arbeiten, da gibt es viele Menschen, und die meisten sind halt sehr auf ihre Wissenschaft erpicht oder darauf, Menschen zu helfen. Das ist einfach nur dieses Geschäftsmodell obendrauf. Und manche, oft viele sehen das sehr kritisch, aber die meisten würden wahrscheinlich sagen, das ist das erste Mal, dass da eine Firma ist, die die Finanzmacht hat und die klare Agenda, den klaren Plan und die technische Innovationshintergrund, um das tatsächlich hinzukriegen, um diese Sachen in Menschen außerhalb des Menschenkontexts zu implementieren.
So, also das war jetzt der erste Teil. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen mich auf die Probleme zu beziehen, die jetzt dann noch sonst so anstehen. Und da gibt es noch, okay, noch mal eine Slide zurück. Es gibt da einige philosophische Fragen dazu. Und eine der Fragen ist, es gibt eine Klasse von Fragen sogar, die beschäftigt sich damit, was für eine Art Beziehung die Person, die halt so eine Schnittstelle benutzt, werden da halt eventuell Teile, die halt die Emotionen regulieren, von diesem KI-Gerät getriggert, und wie kann das halt sein, ja, wie ist es denn, wenn du halt jetzt fröhlich oder traurig bist, möchtest du dann vielleicht so sein oder bist du nur deshalb so gelaunt, weil du ein bisschen Überstimulation erhalten hast? Also diese Art Fragen werden dann aufgeworfen, und die beschäftigen sich dann damit, wie nimmst du die Welt auf und wie reagierst du darauf? Und andere Arten von philosophischen Fragen, die kümmern sich dann darum, mit der Beziehung von dieser Person zu dem Gerät, und da gibt es dann verschiedene Argumente, und da möchte ich euch ein paar Beispiele zeigen, weil es gibt ja auch, bezieht sich auch oft auf die Dinge, die Menschen, die hier sind, auch sich mit beschäftigen, und das sind halt so die philosophischen Fragen, wie so eine Gehirn-Computer-Schnittstelle Teil des Users, also des Benutzers werden kann. Und da könnt ihr, das ist eine Frage, die könnt ihr aus vielen, vielen verschiedenen Standpunkten beantworten. Und dann versuche ich jetzt mal so eine Art Analogie zu finden. Also die üblichen Prothesen, die man so verwendet, die werden zu einem gewissen Teil, wenn nicht so ein Arm oder Bein fehlt, die werden irgendwann so ein Teil von euch. Und die bekommen halt, die werden funktionell integriert in euren Organismus, und die werden halt teilweise Teil von euch, wenn euch ein Arm oder Bein fehlt. Wenn ihr Zahnimplantate habt, wenn das ein Teil von euch ist, oder werden die genauso ein Teil von euch wie die anderen Zähne. Und andere Menschen, die zum Beispiel einen Herzschrittmacher haben, das ist relativ rational. Jetzt bleiben wir, ja gut, das stimmt. Und was bedeutet das jetzt für diese Implantate mit Das bedeutet das jetzt auch, dass sie ebenfalls Teil der Person werden und würden die ja aufhören, unabhängige Dinge zu sein, sondern anfangen, Teil von euch zu sein, wie eure Arme zum Beispiel. Und wenn das passiert, dann kommt die neue interessante Frage, welchen Effekt hat das dann auf diese Software, diese KI-Anwendung? Ja, die werden vielleicht ebenfalls Teil von euch. Ihr könnt das ja nicht mehr richtig voneinander trennen. Und das ist dann natürlich ein interessanter, ja, konzeptuell gesehen ein interessanter Punkt, denn wenn das passiert, dann wird das vielleicht eine sehr intime, die intimste Art von Beziehung, die Menschen zu einer KI haben können. Und das würde tatsächlich ein wortwörtlicher Teil von euch zu sein. Es ist dann nicht mehr etwas Externes. Und also ich sage jetzt nicht, dass das eine Art von KI sein wird, die unser Leben tatsächlich großartig beeinflussen wird, aber und das machen die anderen KIs, die auf uns zukommen, wahrscheinlich deutlich mehr. Aber ich möchte, dass ihr euch bewusst seid, dass es halt diese Art KI dann Teil von euch sein könnte. Und das ist jetzt schon noch eher eine eher konservative Annahme, was für einen Effekt das auf die Person haben könnte. Und das sind jetzt, es gibt da so ein altes Rechtsprinzip, das sagt, es kommt von der Abschaffung der Sklaverei. Und das bedeutet, es soll keine Art Eigentum auf Körperteile geben. Also dass zum Beispiel keiner ein Eigentum an eurem Arm anmelden kann, wenn der an eurem Körper festgemacht ist. Und das bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf Hersteller, die halt zum Beispiel halt das Eigentum an ihrem Implantat verlieren, was halt zum Beispiel auch mit anderen Implantaten formell der Fall ist, so wie ist das jetzt halt mit diesen internen Implantaten? Und ich würde jetzt argumentieren, dass in dem Fall, weil die Software Teil von euch wird, wenn ihr nun die Software editieren würdet, zum Beispiel hacken würdet, dann würdet ihr zum Beispiel, wenn ihr mit der Software irgendwas macht, was normalerweise nicht erlaubt ist, zum Beispiel Copyright-Verletzungen oder halt irgendwie da, dann würdet ihr vielleicht euch selbst verändern, also euren eigenen Code verändern. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre das auf diese Art Geräten müsste das dann verboten werden vielleicht und das wäre dann vielleicht etwas, was halt von den Copyright Regeln halt ausgeschlossen werden müsste. Und das ist jetzt etwas, da habe ich jetzt geguckt, ob ich da irgendwelche Musterfälle halt finden könnte, aber wenn einer von, ich habe leider keine gefunden, aber wenn irgendwer von euch einen Beispielfall dafür kennen würde, und nur wenn irgendeiner von euch medizinische Implantate oder sowas hacken würde, dann wäre ich gerne interessiert an Kontakt, dann meldet euch bei mir gerne. Das ist jetzt der philosophische Teil. Die Zeit rennt, also lass uns mal ein bisschen weitergehen. Also was könnte überhaupt schiefgehen? Ich möchte Gerätesicherheit gar nicht erst erwähnen in diesem Kontext. Vielleicht, aber vielleicht könnte man im Allgemeinen allgemeiner sagen, wenn diese Art Technologie so viel, also diese Geräte so viel näher mit der Technologie verknüpft sind, dann sind all diese Probleme, die mit diesen Technologien ohnehin bestehen, ungesundes Nutzerverhalten und so weiter, wenn das alles nochmal extra verstärkt wird. Und die negativen mentalen Effekte, wie zum Beispiel ein Smartphone, denkt daran, das gibt es jetzt seit 15 Jahren, ihr wisst, dass das irgendwas mit unserem Verhalten macht und unseren Einstellungen macht und ihr wisst das, aber selbst jetzt nach 15 Jahren Forschung ist immer noch das Ganze sehr kontrovers, ob das halt das menschliche Verhalten und menschliche Funktionen tatsächlich beeinflusst und wie groß dieser Einfluss ist, weil das halt einfach so viele von verschiedenen Individuen halt sich stark unterscheidet und diese Art negativen Effekte könnten halt bei dieser Art Geräten ebenfalls auftreten und halt diese Art Diversität zwischen der Intensität. Und der nächste Part ist halt Stimulierung des Gehirns, die könnte natürlich auch manipuliert werden und euer Verhalten. Also ich möchte da jetzt gar nicht zu tief einsteigen, aber ich möchte noch erwähnen, dass es natürlich auch die Privatsphäre und Datenschutz ein Thema ist und eine der hauptsächlichen Attacken oder vielleicht auch Geschäftsmodelle, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, wenn ihr unmittelbar aufs Gehirn zugreifen könnt und das stimulieren könnt und damit halt beeinflussen könnt, was jemand sieht oder hört, dann könnt ihr damit auf eine gewisse Weise auch interessante Informationen da hinzufügen, ob zum Beispiel eine Person etwas sieht und ob das der dann gefällt oder eben auch nicht. Und das ist zum Beispiel eine Idee, die bereits im Neuromarketing, falls ihr das schon mal gehört habt, existiert, zum Beispiel beim Super Bowl oder so. Clips, die da gezeigt werden, die werden immer vorher auch den Konsumenten gezeigt und da wird halt getestet, welchen Effekt und welche Reaktionen damit erzeugt werden. Und ja, sowas gibt es natürlich schon seit vielen, vielen Jahren. Aber mit diesen BCI-Implantaten könnte man natürlich das Ganze auf einer ganz anderen Basis machen. Ihr könntet permanent messen, welche Effekte die Umgebung auf einen Menschen hat und die wie auf diese Signale reagiert wird. Und ihr könnt das Marketing so extrem darauf zuschneiden. Und ich würde vermuten, dass das ein sehr, sehr großes Geschäftsmodell der Industrie werden wird. Ebenfalls von den Signalen, die ihr aus anderen Informationen vielleicht ziehen könnt, und da gab es schon bereits Side-Channel-Attacken, ungefähr 10 Jahre ist das her, und was die geschafft haben ist, die haben es geschafft, PIN-Code von verschiedenen Personen zu erhalten, indem sie ihnen Nummern gezeigt haben. Und das funktioniert prinzipiell. Ich vermute mal, dass in diesem Publikum ihr da viele Arten und Weisen finden werdet, um eine Menge Informationen daraus zu ziehen. Also das ist definitiv eine der ziemlich offensichtlichen Dinge, die passieren werden. Also, was machen wir jetzt dagegen? Viele Menschen sind natürlich besorgt über diese Art neue Technologien, und in den letzten Jahren gab es da ziemlich viel Lobbyismus, ein bisschen Kampagnen, besonders in den USA, und das Argument ist, oh, diese Art neue Technologien, wir brauchen neue Menschenrechte. Das ist jetzt besonders vorgeschlagen von Initiativen in den USA, den sogenannten, die waren relativ erfolgreich, und es gab da verschiedene Gesetzesgrundlagen, und es geht da um menschliche Integrität, und da gab es auch ziemlich viel Presseabdeckung durch die internationale Presse, und die waren relativ erfolgreich aus dieser Perspektive. Und während ich natürlich auf einer Seite ihr Ziel, die Menschenrechte und Bürgerrechte zu beschützen, teile, bin ich auf der anderen Seite auch ein bisschen kritisch dazu, weil wegen manchen Problemen, die ich damit habe, wie die diese Art Problem ansprechen. Also das Narrativ, das sie halt pushen, ist natürlich okay, wir brauchen die Rechte, die wir jetzt haben, die reichen nicht aus, und wir brauchen neue Rechte. Und das ist natürlich schwierig, weil wir werden natürlich nicht eher neue Rechte bekommen, weil das ist so ein bisschen wie ein Narrativ, dass die bisherigen Rechte, die Schutzrechte, die wir haben, halt untergräbt und halt so ein bisschen da reinschneidet. Und ich hätte eher so eine etwas vielversprechendere Perspektive. Lasst uns mit dem arbeiten, was wir bereits haben. Und es gibt da besonders einen Artikel, den ich nochmal extra hervorheben möchte. Und das ist das Recht zur Freiheit der Gedanken. Also das ist ein sehr nettes Menschenrecht, denn ihr alle habt das bereits. Und das gab da eine Deklaration der Menschenrechte, und das ist so ein internationales Instrument, und das gibt es. Und das Problem damit ist, dass andere, obwohl es bereits seit 76 Jahren gibt, niemand weiß, was es das wirklich gibt, was das wirklich bedeutet, und das ist noch nicht so richtig legal. Also niemand, es ist so eine philosophische Sache, das zu beantworten, was genau das bedeutet. Und um das jetzt ein bisschen zu präzisieren und auf diese Art neue Herausforderungen anzupassen, das ist das, was ich natürlich jetzt auf akademischer Ebene in den letzten Jahren vor allen Dingen mache, ist, wir versuchen jetzt in die Geschichte zu gucken, warum wir diese Art Recht haben, und die Idee dahinter ist natürlich, okay, Leute haben dann gedacht, okay, nach dem Zweiten Weltkrieg, was ist die Art von Dingen, die wir auf jeden Fall schützen sollten von Menschen? Natürlich Recht auf freie Meinungsäußerung, Essen, Unterkünfte, und es sollte auch eine andere Sache geben, und das ist, wir sollten die menschlichen Gedanken zu retten, und ja, da gab es halt totalitäre Systeme und all diese schwierigen Dinge und wir hatten diese Idee, aber wir haben es nicht so wirklich elaboriert ausgesprochen und da ist es ganz schwierig, das zu formulieren und das sollte aber gerade besonders geschützt werden, also anders als normale menschliche Gedanken, es ist ganz schwierig, das abzuwiegen gegen andere Menschenrechte, zum Beispiel halt Privatsphäre und so weiter, ja, also die Abwägung ist da sehr schwierig und die Leute, die den Entwurf gemacht haben, die haben halt gesagt, okay, was will Innere des menschlichen Daseins, das sollte nicht nochmal angefasst werden. Das ist jetzt eines der stärksten Menschenrechte, die es gibt und die sollen halt nicht gegen andere abgewogen werden. Und wir haben also jetzt dieses Recht, das ziemlich grob bedeutet, dass wichtige Teile des menschlichen Gedankenguts geschützt werden sollten vor Regierungen und dass die Regierung aber auch die Menschen davor schützen sollte, dass mit diesen Gedanken halt interagiert wird und diese halt beeinflusst werden. Und dazu gehört natürlich auch, dass man unmittelbar ins Gehirn liest oder reinschreibt. Und da ist natürlich wichtig, sich darum zu kümmern und halt Menschen dazu zu bringen, das anzuerkennen und dieses Problem auf dem Schirm zu haben. Und man muss da regelmäßig halt drüber berichten und das in Thinktanks zum Beispiel anpassen. Und da gibt es eine Menge von Dingen, die man da machen kann und wie man sich damit beschäftigen kann und halt diese Art Dinge zu adressieren. Und das ist halt eins der Dinge, die besonders angesprochen werden müssen, aber diese sehr abstrakte Idee davon überhaupt erstmal auf die Agenda zu bekommen.
Und um zu meinem Ende zu kommen, vielleicht ist das gar kein Menschenrechtsproblem, also ist die Debatte vielleicht ein bisschen abseits, aber weil die Menschenrechte nur passiert, wenn es gegen den Willen der Person passiert, so, aber viele Leute wollen das wahrscheinlich und dann gibt es ein anderes Problem, es ist kein Menschenrechtsproblem. Also, was sind die Regulationen, die auf den Markt dann gelegt werden sollen? Und das Problem ist auch schon verstanden von internationalen Agenturen und Länder haben angefangen zu verhandeln, was gemeinsame Regeln sein sollten, um das zu regulieren. Das ist in der UNESCO. Das passiert jetzt gerade in den nächsten paar Wochen. Da könnt ihr euch drauf freuen, 2025. Der Entwurf ist schon draußen. Und da geht es um viele dieser Sachen, Cybersicherheit, Freiheit der Gedanken, da ist viel gutes Zeug drin, aber der Punkt des Verbrauchers der Neurotechnologie ist einfach nicht da, weil der Grund ist, BCI, die Schnittstellen, das Technologierecht ist Teil des internationalen Technologierennen um KI. Sie wollen Daten, um die KI zu trainieren. Und da gibt es einfach einen weltweiten Wettbewerb zwischen USA und China. China hat gesagt, die wollen die Technologie für nicht medizinische Anwendungen, aber sehr strikt reguliert. Die EU ist a bit more strict, but not decided. Nicht entschieden, aber die USA möchte es natürlich jetzt gerade überhaupt nicht regulieren. Einfach wie ein Verbraucherprodukt behandeln. Also wenn du robuste internationale Regulation haben wollt, dann müsste es irgendwie zusammenkommen und unter der neuen Regierung von Trump II wird das sieht das nicht so vielversprechend aus. Darauf können wir uns dann freuen. Das passiert jetzt gerade. Hier sind meine Schlussgedanken. BCI sind hier für medizinische und Verbraucher Sachen. Das kommt. Die Frage ist einfach nur, ob ihr das aufnehmt. Ich habe keine Zeit, aber ich will eine Abstimmung machen. Würdet ihr diese Art von Device von Neuralink, wenn ihr euren Computer, sagen wir, zweimal so schnell benutzen könnt wie heute. Das ist die erste Option. Zweite Option, wäre das besser, wenn es Open Source wäre? Und das dritte ist, auf keinen Fall, das bekomme ich nicht. Also bitte Einmal abstimmen bitte, wer sagt A? Da sind ein paar mutige Pioniere da drüben. Und wer würde B machen? Ja, das sind viele. Und C? Ja, das ist dann natürlich die größte, die Mehrheit. Vielen herzlichen Dank. Thank you.